Kapitel 36. Wenige Tage nach dieser Begegnung taten die Zeitungen der Öffentlichkeit kund, dass die Gattin von Thomas Palmer Esquire wohlbehalten von einem Sohn und Erben entbunden worden sei. Eine äußerst interessante und befriedigende Nachricht, zumindest für den engen Bekanntenkreis, der schon darauf gewartet hatte. Dieses Ereignis, von größter Bedeutung für Mrs. Jennings Glück, führte zu zeitweiligen Änderungen in ihrem Tagesablauf und wirkte sich ähnlich stark auf die Verpflichtungen ihrer jungen Freundinnen aus. Da sie so oft wie möglich bei Charlotte sein wollte, ging sie jeden Morgen gleich nach dem Ankleiden zu ihr und kehrte erst spät abends zurück, und die Mrs. Dashwood verbrachten, auf besonderen Wunsch der Middletons, jeden Tag von morgens bis abends in der Conduit Street. Sie selbst wären viel lieber in Mrs. Jennings Haus geblieben, wenigstens vormittags, aber gegen den Wunsch aller anderen ließ sich so etwas nicht durchsetzen. Sie widmeten also ihre Stunden Lady Middleton und den beiden Mrs. Steele, die ihre Gesellschaft in Wirklichkeit ebenso wenig schätzten, wie sie sie angeblich suchten. Um für erstere wünschenswerte Gefährtinnen zu sein, besaßen Eleanor und Marianne zu viel Verstand. Und von den beiden Letzteren wurden sie eifersüchtig beäugt, da sie deren Terrain betraten und ein wenig von der Liebenswürdigkeit abbekamen, die Mrs. Steele eigentlich ganz allein für sich haben wollten. Lady Middleton hätte nicht höflicher sein können, auch wenn sie Eleanor und Marianne in Wirklichkeit nicht leiden mochte. Da die beiden weder ihr noch ihren Kindern schmeichelten, hielt sie sie für unfreundlich. Und weil sie gern lasen, für satirisch. Freilich ohne recht zu wissen, was satirisch eigentlich bedeutete, aber das war unwichtig. Es war ein geläufiger Tadel und er wurde gern erteilt. Für sie wie für Lucy bedeutete die Anwesenheit der Schwestern eine Einschränkung. Die eine wurde in ihrem Nichtstun behindert, die andere in ihrem Tun. Lady Middleton genierte sich, wenn sie sich in ihrer Gegenwart nicht mit irgendetwas beschäftigte. Und Lucy fürchtete, die beiden könnten sie wegen der Schmeicheleien, auf die sie sonst so stolz war, verachten. Am wenigsten fühlte sich Miss Steele durch ihre Anwesenheit gestört. Und sie hätten es in der Hand gehabt, sie gänzlich damit auszusöhnen. Hätte eine der Schwestern ihr einen vollständigen, detaillierten Bericht von der Affäre zwischen Marianne und Mr. Willoughby geliefert, hätte sie sich für das Opfer, nach Tisch den besten Platz am Kamin abtreten zu müssen, wie sich das durch die Ankunft der beiden ergeben hatte, sogar reichlich entschädigt gefühlt. Aber diesen Schadenersatz gestand man ihr nicht zu. Obwohl sie Eleanor gegenüber häufig Mitleid mit ihrer Schwester äußerte und vor Marianne mehrmals abfällige Bemerkungen über die Wankelmütigkeit von Kavalieren fallen ließ, blieb beides wirkungslos. Abgesehen von einem gleichgültigen Blick der einen oder einem entrüsteten der anderen. Dabei hätten sie sich Miss Steele leicht zur Freundin machen können, wenn sie sie nur mit dem Doktor aufgezogen hätten. Aber sie wollten ihr einfach nicht den Gefallen tun, noch weniger als alle anderen. Und wenn Sir John außer Haus speiste, konnte ein ganzer Tag vergehen, ohne dass jemand sie zu diesem Thema neckte. Es sei denn, sie schnitt es freundlicherweise selbst an. Da Mrs. Jennings von all der Eifersüchtelei und Unzufriedenheit nichts ahnte, dachte sie, die Mädchen genössen das Zusammensein und beglückwünschte ihre jungen Freundinnen allabendlich, dass sie der Gesellschaft einer dummen alten Frau so lange entkommen seien. Gelegentlich schloss sie sich ihnen an, mal bei Sir John, mal in ihrem eigenen Haus, doch wo auch immer, sie erschien stets bestens gelaunt, hocherfreut und im Bewusstsein ihrer Bedeutung, führte Charlottes gutes Befinden auf ihre Pflege zurück und schilderte bereitwillig und so genau und minutiös ihre Verfassung, dass einzig Miss Steele aus Neugier bis zum Ende zuhörte. Nur eines störte sie, und das beklagte sie jeden Tag. Mr. Palmer vertrat die bei seinem Geschlecht weit verbreitete, jedoch unväterliche Meinung, alle Säuglinge seien gleich. Und obwohl sie mehrmals und deutlich eine auffallende Ähnlichkeit zwischen diesem Baby und seinen sämtlichen Verwandten auf beiden Seiten festgestellt hatte, ließ sich der Vater nicht überzeugen. Nichts vermochte ihm klarzumachen, dass dieser Säugling nicht genauso war wie alle anderen seines Alters. Ja, er konnte nicht einmal zu der simplen Aussage bewogen werden, dass es sich um das schönste Kind der Welt handelte. Ich komme nun zum Bericht eines Unglücks, welches um diese Zeit über Mrs. John Dashwood hereinbrach. Als ihre beiden Schwägerinnen und Mrs. Jennings sie zum ersten Mal in der Harley Street besuchten, war zufällig auch eine andere Bekannte anwesend. Ein Umstand, der für sich genommen noch nicht so aussah, als würde er Schlimmes nach sich ziehen. Aber weil andere Leute sich von ihrer Fantasie dazu hinreißen lassen, unser Verhalten falsch zu beurteilen und es nach dem bloßen Schein zu bewerten, ist unser Glück stets bis zu einem gewissen Grad vom Zufall abhängig. Im vorliegenden Fall gestattete die später dazugestoßene Dame ihrer Fantasie, sich so weit von Wahrheit und Wahrscheinlichkeit zu entfernen, dass sie, sobald sie den Namen der beiden Mrs. Dashwood hörte und erfuhr, sie seien Mr. Dashwoods Schwestern, sofort folgerte, sie würden in der Harley Street wohnen, und dieser Trugschluss zeitigte ein, zwei Tage später eine Einladung zu einem kleinen Empfang mit Musik, nicht nur für den Bruder und die Schwägerin, sondern auch für die beiden Mädchen. Dies hatte wiederum zur Folge, dass Mrs. John Dashwood erstens höchst lästigerweise gezwungen war, die Mrs. Dashwood mit ihrer Kutsche abholen zu lassen, und zweitens, schlimmer noch, der Unannehmlichkeit ausgesetzt war, sie scheinbar freundlich behandeln zu müssen. Und wer wusste schon, ob sie dann nicht erwarteten, häufiger mit ihr auszugehen? Natürlich stand es ihr jederzeit frei, sie zu enttäuschen, aber das genügte ihr nicht. Denn wenn sich jemand erst einmal bewusst zu einer falschen Verhaltensweise entschlossen hat, ist er gekränkt, wenn man Besseres von ihm erwartet. Marianne war inzwischen nach und nach so weit daran gewöhnt worden, jeden Tag auszugehen, dass es ihr egal war, ob sie es tat oder nicht. Sie machte sich ruhig und mechanisch für die abendlichen Verabredungen zurecht, ohne sich freilich das geringste Vergnügen davon zu versprechen, und wusste oft bis zum letzten Moment nicht, was sie eigentlich unternahmen. Kleidung und Aussehen waren ihr so völlig gleichgültig geworden, dass sie auf die gesamte Toilette nicht halb so viele Gedanken verschwendete wie Miss Steele in den ersten 5 Minuten ihres Zusammenseins auf das Endergebnis. Nichts entging deren peinlich genauer Beobachtung und umfassender Neugier. Sie sah alles, fragte nach allem, war erst zufrieden, wenn sie den Preis eines jeden Kleidungsstücks kannte, wusste besser als diese selbst, wie viele Kleider Marianne besaß, und hoffte bis zuletzt, noch bevor sie aufbrachen, herauszufinden, was sie pro Woche fürs Waschen zahlte und wie viel sie jährlich für ihren persönlichen Bedarf zur Verfügung hatte. Diese dreisten Überprüfungen schlossen meist mit einem Kompliment, das, als schmeichelnde Zugabe gedacht, von Marianne als die größte Dreistigkeit überhaupt empfunden wurde. Denn nachdem sie die detaillierte Untersuchung von Wert und Machart ihres Kleides, von der Farbe ihrer Schuhe und von ihrer Frisur hatte über sich ergehen lassen müssen, konnte sie fast sicher sein, dass sie zu hören bekam, sie sehe, ehrlich gesagt, ungemein adrett aus und werde bestimmt ganz viele Eroberungen machen. Mit ähnlichen Ermutigungen wurde sie auch diesmal entlassen, als sie in die Kutsche ihres Bruders stieg, 5 Minuten nachdem diese vor der Tür angelangt war. Ihrer Schwägerin war diese Pünktlichkeit gar nicht lieb. Sie war bereits zum Haus ihrer Bekannten vorausgefahren und hoffte dort, die Mädchen würden sich verspäten, was dann ihr oder dem Kutscher Unannehmlichkeiten bereitet hätte. Die Ereignisse dieses Abends waren nicht weiter bemerkenswert. Wie auf allen Musikempfängen umfasste die Gästeschar viele Leute, die an der Darbietung echten Gefallen fanden, und noch viel mehr, die damit gar nichts anfangen konnten. Und wie immer waren die Musiker nach ihrer eigenen Einschätzung und der ihrer engsten Freunde die besten Amateurmusiker in ganz England. Da Eleanor weder musikalisch war noch vorgab, es zu sein, ließ sie ihren Blick völlig bedenkenlos vom großen Flügel abschweifen, wenn ihr danach war, und richtete ihn, nicht einmal von der Harfe oder vom Cello eingeschüchtert, nach Belieben auf jeden anderen Gegenstand im Raum. Bei einem dieser Seitenblicke bemerkte sie in einer Gruppe junger Männer jenen Herrn, der ihnen bei Grace eine Vorlesung über Zahnstocherdosen gehalten hatte. Kurz darauf bemerkte sie, dass er sie ebenfalls ansah und vertraulich mit ihrem Bruder sprach. Und als sie sich gerade vorgenommen hatte, sich bei diesem nach seinem Namen zu erkundigen, kamen beide auf sie zu, und Mr. Dashwood stellte ihn als Mr. Robert Ferrars vor. Er begrüßte sie mit lässiger Höflichkeit und schraubte sich in eine Verbeugung hinein, die ihr ebenso deutlich wie gesprochene Worte klar machte, dass er ein Schnösel war, genau wie Lucy ihn beschrieben hatte. Welch ein Glück wäre es gewesen, hätte ihre Zuneigung zu Edward nicht so sehr auf seinen eigenen Vorzügen beruht, als vielmehr auf denen seiner nächsten Verwandten. Die Verbeugung seines Bruders hätte der ganzen Angelegenheit, die mit dem Missmut von Mutter und Schwester begonnen hatte, die Krone aufgesetzt. Obwohl sie sich wunderte, wie unterschiedlich die beiden jungen Männer waren, ließ sie sich durch die dünkelhafte Hohlköpfigkeit des einen nicht in ihrer Sympathie für die Bescheidenheit und inneren Werte des anderen irre machen. Warum sie so unterschiedlich waren, erklärte Robert ihr im Lauf der nächsten Viertelstunde selbst. Denn er sprach über seinen Bruder, beklagte seine ausnehmend linkische Art, die ihn seiner Meinung nach daran hinderte, mit den richtigen Leuten zu verkehren, und führte dies freimütig und vollmundig nicht so sehr auf eine angeborene Schwäche zurück, als auf die unheilvolle Erziehung durch einen Privatlehrer. Er hingegen, obgleich wahrscheinlich weder bedeutend noch von Natur aus überlegen, sei nur deshalb so gewandt und weltmännisch, weil man ihn auf ein Internat geschickt habe. »Es liegt nur daran, das schwöre ich Ihnen«, fuhr er fort, »und das sage ich auch immer meiner Mutter, wenn sie sich deshalb grämt. Liebe Madame«, sage ich immer, »regen Sie sich nicht auf. Jetzt kann man nichts mehr ändern, und schuld an diesem Elend sind Sie selbst. Warum haben Sie sich auch von meinem Onkel Sir Robert wieder besseres Wissen überreden lassen, Edward zu einem Privatlehrer zu geben? Und das im entscheidenden Alter? Wenn Sie ihn so wie mich nach Westminster geschickt hätten, statt zu Mr. Pratt, hätte man all das verhindern können. So denke ich über die Sache, und meine Mutter hat ihren Fehler voll und ganz eingesehen.« Eleanor wollte ihm nicht widersprechen, denn wie auch immer sie die Vorteile eines Internats im Allgemeinen einschätzte, an Edwards Aufenthalt bei Mr. Pratt vermochte sie nicht mit Freude zu denken. »Sie wohnen, glaube ich, in Devonshire«, bemerkte er als nächstes, »in einem Cottage in der Nähe von Dawlish.« Eleanor klärte ihn über die genaue Lage auf, und es schien ihn zu erstaunen, dass jemand in Devonshire leben konnte, ohne in der Nähe von Dawlish zu wohnen. Doch ihre Art von Haus fand ganz seinen Beifall. »Ich für mein Teil«, sagte er, »bin ganz vernarrt in Cottages. Sie sind immer so behaglich, so geschmackvoll, und ich versichere Ihnen, wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mir ein wenig Land kaufen und mir eins bauen. Nicht weit weg von London, wo ich jederzeit hinfahren, ein paar Leute um mich scharen und glücklich sein könnte. Ich rate jedem, der bauen will, sich ein Cottage zu bauen. Mein Freund Lord Courtland kam neulich zu mir, um sich von mir beraten zu lassen, und legte mir drei verschiedene Pläne von Bonomi vor. Ich sollte entscheiden, welcher am besten sei. »Lieber Courtland«, habe ich gesagt und sie gleich alle drei ins Feuer geworfen, »nimm keinen davon, sondern bau dir unbedingt ein Cottage.« Und damit dürfte sich die Sache erledigt haben. Manche Leute denken ja, ein Cottage böte nicht genug Räumlichkeiten, nicht genug Platz, aber das ist ein Irrtum. Letzten Monat war ich bei Freunden, den Elliots in der Nähe von Dartford. Lady Elliot wollte einen Tanzabend veranstalten. »Aber wie soll das gehen?«, sagte sie. »Lieber Ferrars, sagen Sie mir doch, wie wir das bewerkstelligen sollen. Kein Raum in diesem Cottage, fast 10 Leute. Und wo sollen wir das Essen servieren?« Ich erkannte sofort, dass es überhaupt keine Schwierigkeiten geben würde. Deshalb sagte ich, »Liebe Lady Elliot, machen Sie sich keine Gedanken. Das Speisezimmer fasst leicht 18 Paare. Kartentische lassen sich im Wohnzimmer aufstellen. Die Bibliothek öffnen Sie für Tee und andere Erfrischungen. Und das Essen kann im Salon serviert werden.« Lady Elliot war entzückt von dem Vorschlag. »Wir haben das Speisezimmer ausgemessen und stellten fest, Es würde exakt 18 Paare fassen. Und die ganze Sache wurde genau nach meinem Plan geregelt. Im Grunde ist es doch so. Wenn man sich nur zu helfen weiß, bietet ein Cottage genauso viel Bequemlichkeit wie das größte Wohnhaus. Eleanor sagte zu allem ja, denn sie fand, er verdiente es nicht, mit einem ernsthaften Widerspruch beehrt zu werden. Da John Dashwood, wie seine ältere Schwester, kein großer Musikliebhaber war, stand es seinem Geist frei, sich mit anderem zu beschäftigen. Und im Lauf des Abends kam ihm ein Einfall, den er, als sie wieder zu Hause waren, seiner Gattin vortrug, um ihre Billigung einzuholen. Beim Nachsinnen über Mrs. Dennisons Irrtum, seine Schwestern seien ihre Gäste, habe sich ihm der Gedanke aufgedrängt, es gehöre sich vielleicht, sie tatsächlich zu sich einzuladen, solange Mrs. Jennings außer Haus verpflichtet sei. Die Kosten seien gleich null, ebenso die Unannehmlichkeiten. Und überhaupt sage ihm sein empfindsames Gewissen, dass eine solche Aufmerksamkeit nötig sei, um das Versprechen gegenüber seinem Vater endgültig einzulösen. Fanny war bestürzt über diesen Vorschlag. »Ich wüsste nicht, wie das durchführbar sein sollte, ohne dass wir Lady Middleton beleidigen«, sagte sie. »Sie sind doch jeden Tag bei ihr, andernfalls natürlich nur zu gern. Sie wissen ja, dass ich immer bereit bin, Ihnen jeden Gefallen zu tun, der in meiner Macht steht. Was man ja auch daran sieht, dass ich Sie heute Abend mitgenommen habe. Aber Sie sind Lady Middletons Gäste. Ich kann Sie ihr doch nicht einfach abspenstig machen.« Ihr Gatte wies, wenngleich sehr unterwürfig, ihre Bedenken als nicht zwingend zurück. »Sie haben auf diese Weise schon eine Woche in der Conduit Street verbracht. Und Lady Middleton wird es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie dieselbe Anzahl von Tagen Ihren nahen Verwandten widmen.« Fanny schwieg einen Augenblick. Dann begann sie erneut mit Nachdruck. »Mein Lieber, ich würde Sie von Herzen gern einladen, wenn es in meiner Macht stünde. Aber ich hatte gerade im Stillen beschlossen, die Mrs. Steele für ein paar Tage zu uns einzuladen. Es sind wohlerzogene, angenehme Mädchen. Und ich finde, wir sind Ihnen diese Freundlichkeit schuldig, wo Ihr Onkel sich so gut um Edward gekümmert hat. Ihre Schwestern können wir auch in einem anderen Jahr einladen. Aber die Mrs. Steele sind dann vielleicht gar nicht mehr in London. Ich bin überzeugt, sie werden Ihnen gefallen. Sie haben sie doch jetzt schon sehr gern. Meine Mutter mag sie auch. Und außerdem sind sie Harrys erklärte Lieblinge.« Mr. Dashwood ließ sich überzeugen. Er sah ein, dass man die Mrs. Steele umgehend einladen musste, und sein Gewissen beruhigte er mit dem Vorsatz, seine Schwestern im nächsten Jahr einzuladen. Allerdings rechnete er insgeheim ein wenig damit, dass eine solche Einladung im nächsten Jahr nicht mehr nötig sein würde, da Eleanor dann als Colonel Brandons Frau und Marianne als deren Gast nach London kämen. Fanny, froh, dem entronnen zu sein, und stolz auf die Schlagfertigkeit, mit der ihr dies gelungen war, schrieb gleich am folgenden Morgen an Lucy und fragte, ob sie und ihre Schwester ihr nicht für ein paar Tage in der Harley Street Gesellschaft leisten wollten, sobald Lady Middleton sie entbehren könne. Mehr brauchte es nicht, um Lucy wirklich und wahrhaftig glücklich zu machen. Mrs. Dashwood legte sich offenbar persönlich für sie ins Zeug, nährte ihre Hoffnungen und unterstützte ihr Ansinnen. Erst einmal war diese Möglichkeit, bei Edward und seiner Familie zu wohnen, von allergrößter Bedeutung für ihr Vorhaben. Aber auch darüber hinaus empfand sie die Einladung als äußerst befriedigend. Eine so günstige Gelegenheit konnte man nicht dankbar genug ergreifen und nicht rasch genug nutzen. Und so zeigte sich plötzlich, dass der Besuch bei Lady Middleton, dessen Dauer bisher keineswegs festgestanden hatte, von Anfang an so gedacht gewesen war, dass er in den nächsten 2 Tagen zu Ende ging. Als Eleanor das Briefchen zu sehen bekam, keine 10 Minuten, nachdem es abgegeben worden war, konnte sie sich zum ersten Mal vorstellen, dass Lucys Erwartungen sich erfüllen würden. Denn ein solch deutliches Zeichen ungewöhnlicher Freundlichkeit, gewährt nach so kurzer Bekanntschaft, schien kundzutun, dass Mrs. John Dashwoods Wohlwollen sich nicht allein dem Hass auf Eleanor verdankte und mit der Zeit und bei entsprechender Huldigung dazu führen mochte, dass alles geschah, was Lucy sich wünschte. Ihre Schmeichelei hatte schließlich schon Lady Middletons Stolz besiegt und Lucy den Weg in Mrs. John Dashwoods enges Herz gebahnt. Das waren Erfolge, die einen noch viel größeren Erfolg wahrscheinlich werden ließen. Die Mrs. Steele zogen also in die Harley Street. Und alles, was Eleanor über ihren dortigen Einfluss zu hören bekam, bestärkte ihre Erwartungen. Sir John, der sie häufig besuchte, schilderte, in welch hoher Gunst sie standen. Es sei wirklich verblüffend. Mrs. Dashwood sei noch nie im Leben von jungen Frauen so angetan gewesen. Sie habe jeder ein Nadelbuch geschenkt, das eine Emigrantin angefertigt habe. Sie duze Lucy und könne sich nicht vorstellen, sich jemals wieder von ihnen zu trennen. Kapitel 37. Nach 14 Tagen ging es Mrs. Palmer so gut, dass ihre Mutter es nicht mehr für nötig hielt, ihr all ihre Zeit zu widmen. Sie begnügte sich nun damit, sie ein- oder zweimal am Tag zu besuchen und kehrte in ihr Zuhause und zu ihrem gewohnten Tagesablauf zurück, in den sich die Mrs. Dashwood offenbar sehr gern wie früher einfügten. Sie hatten sich bereits seit 3 oder 4 Tagen wieder in der Berkeley Street eingerichtet. Da betrat Mrs. Jennings, zurückgekehrt von ihrem üblichen Vormittagsbesuch bei Mrs. Palmer, dermaßen eilig und bedeutungsschwanger das Wohnzimmer, dass Eleanor, die sich allein dort aufhielt, allerlei Erstaunliches zu hören erwartete. Und ihr blieb gerade noch Zeit genug für diesen Gedanken, da legte Mrs. Jennings auch schon los und gab ihr damit recht. »Herr im Himmel, liebe Miss Dashwood, haben Sie schon das Neueste gehört?« »Nein, Ma'am. Was ist denn passiert?« »Etwas ganz Sonderbares, aber Sie sollen alles erfahren. Als ich zu den Palmers kam, fand ich Charlotte dort völlig aufgelöst, wegen des Kindes. Sie war überzeugt, es wäre krank. Es würde schreien und quengeln und hätte lauter so rote Pünktchen. Ich habe es mir sofort angeschaut und gesagt, »Meine Güte«, sag ich, »das ist weiter nichts als ein Sohr, meine Liebe.« Und das sagte die Kinderschwester auch. Aber Charlotte gab sich damit nicht zufrieden. Also wurde nach Mr. Donovan geschickt. Zum Glück war der gerade in der Harley Street gewesen. Also kam er sofort herüber. Und wie er das Kind sieht, sagt er gleich dasselbe wie wir. Es wäre weiter nichts als ein Sohr. Und erst da war Charlotte beruhigt. Und gerade wie er wieder gehen will, fällt mir ein, ich weiß wirklich nicht, wie ich drauf kam, aber mir fällt ein, ich könnte ihn fragen, ob es was Neues gäbe. Daraufhin grinst er, lächelt komisch, schaut wieder ernst und schien irgendwas zu wissen. Und schließlich flüsterte er, damit die jungen Damen in ihrer Obhut nicht von unerfreulichen Nachrichten bezüglich ihrer Schwägerin überrascht werden, halte ich es für ratsam zu sagen, dass meines Erachtens kein Grund zu echter Sorge besteht. Ich hoffe, dass Mrs. Dashwood sich wieder erholt. Was? Ist Fanny krank? »Genau das habe ich auch gesagt, meine Liebe. Herr im Himmel, habe ich gesagt. Ist Mrs. Dashwood krank?« Da kam alles raus. Nach dem, was ich gehört habe, sieht es anscheinend folgendermaßen aus. Mr. Edward Ferrars, justament der junge Mann, mit dem ich sie immer aufgezogen habe, aber wie sich zu meiner ungeheuren Erleichterung herausstellt, war nie was dran. Nun, Mr. Edward Ferrars ist offenbar schon über ein Jahr mit meiner Nichte Lucy verlobt. So steht es also, meine Liebe. Und kein Mensch hat auch nur den Schimmer einer Ahnung gehabt, außer Nancy. Hätten Sie sowas für möglich gehalten?